HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit David Alf. Hallo.
Ich finde es ganz schlimm. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das noch gehen soll.
Es wird alles teurer.
Ja, eigentlich dürfte es nicht sein. Wie soll der kleine Mann das alles bezahlen?
Es liegt am Öl. Es liegt am Öl. Drum läuft nichts wie geschmiert.
Dass sich die Gärung nicht rührt, das finde ich so langsam eine Frechheit.
Sollte der Fall eintreten, dass an der Zapfsäule der Liter Sprit 2 Euro kostet, dann muss Politik handeln.
Es liegt am Öl, wenn man sein Geld verliert.
Naja, im Augenblick ist es so, dass die Energieträger deswegen teurer werden, weil Nachfrage und Angebot nicht ganz zusammenpassen.
Wir haben eine sehr stark wachsende Wirtschaft gesehen und deswegen gibt es schon seit über einem Jahr letztendlich einen Nachfrageüberhang am Ölmarkt und der lässt die Preise steigen.
Es liegt am Öl, es liegt am Öl, drum läuft nichts wie geschmiert.
Ach, ich denke, die ganzen Preise, das ist einfach das internationale Kapital, das zuschlägt.
Wir sehen nur daran, dass wir gut beraten sind, uns unabhängiger zu machen von den fossilen Energieträgern.
Es liegt am Öl, es liegt am Öl.
Ich muss tanken, ich bin Pendler, was soll ich machen?
Mittlerweile laufe ich zur Arbeit, ich lasse mein Auto stehen.
Auf Petrus wird der Brennstoff knapp, drum schaltet er den Ofen ab, denn selbst am Sonnenschein kann nur das Öl schuld sein.
Was war das für ein Tag? Der 20. April 2020. Genau um 14.08 Uhr. Wissen Sie noch? Nee? Sie haben am 20. April 2020 um 14.08 Uhr kein Erdöl gekauft. Wie schade. Hätten Sie am 20. April 2020 um 14.08 Uhr ein Fass der amerikanischen Sorte WTI gekauft, wären Sie dafür bezahlt worden. Der Preis fiel nämlich auf sage und schreibe minus 37 Dollar. Klar, die Pandemie war schuld. Zwar stecken wir jetzt immer noch in der Pandemie, aber die Nachfrage nach Erdöl hat sich erholt, quasi auf Vorkrisenniveau. Und das hat auch was mit dem Ölpreis gemacht. Er ist allerdings nicht auf Vorkrisenniveau gestiegen, sondern darüber hinaus. Und es scheint nicht so, als würde sich daran so schnell etwas ändern. Wir merken das an der Zapfsäule und während wir hohe Spritpreise irgendwie schon gewohnt sind, ist das im Land der unbegrenzten Tankfüllungen ein deutlich größerer Schock. US-Präsident Joe Biden erwägt deswegen im Kampf gegen hohe Energiepreise, die nationalen Ölreserven anzuzapfen. Und offenbar denken auch China und Japan laut darüber nach. Denn der Appell an die erdölexportierenden Länder, die Fördermenge einfach zu steigern, verhallte ungehört. Alle sprechen über die Energiewende, aber wird das Öl knapp, scheint alles aus dem Ruder zu laufen. Jedenfalls sind wir nach wie vor sehr abhängig von fossiler Energie. Aber warum eigentlich und wie lange noch? Kriegen wir das mit dieser Energiewende hin, wenn sie sich immer hinter Diskussionen um Ölpreise und Reserven anstellen muss? Unsere Tagausgabe heute heißt Öl und Gas. Wer hat noch was? Und wir starten dort, wo momentan am meisten gebibbert wird. Nicht ob der klirrenden Kälte, aber vielleicht bald, wenn der Ölpreis weiter steigt. Die USA legen Wert auf billiges Öl und machen wohl gemeinsame Sache mit China und Japan. Was genau? Das erzählt uns Claudia Sarre.
Autofahrer in Washington DC sind wütend. Die Benzinpreise sind so hoch wie seit 7 Jahren nicht mehr. Taxifahrer Julius ist empört. Deswegen ist der 78-Jährige nun in Rente gegangen. Soria, eine Anwältin aus Washington, fährt wegen der hohen Spritpreise jetzt vor allem ihr Hybridauto und nicht mehr so viel den SUV.
So we also own a plug-in. So we've been using that more so than our SUV.
Die hohe Nachfrage hat den Ölpreis weltweit in die Höhe getrieben. Rund 3,38 Dollar kostet eine Gallone Normalbenzin an der Zapfsäule in der US-Hauptstadt. Das entspricht rund 95 Cent pro Liter. Vor einem Jahr kostete der Liter noch 54 Cent. Im Vergleich zu Deutschland erscheinen die Preise niedrig. Für Amerikaner jedoch sind sie gewaltig und ein tägliches Ärgernis.
Consumers see that price every day, even if they don't fill up their car. And seeing the price of the pump rise, I mean, it's very visible.
Konsumenten sehen die Preise jeden Tag, selbst wenn sie nicht tanken. Die steigenden Benzinpreise sind einfach sehr sichtbar, bestätigt Bob McNally auf NPR. Er ist Energieexperte bei der Rapidan Energy Group und ehemaliges Mitglied der Bush-Regierung. Viele Amerikaner, sagt er, gäben der US-Regierung die Schuld für die hohen Spritpreise. Zudem gelten die Ölpreise auch als ein Grund für den Anstieg der Inflation. Deswegen muss US-Präsident Biden etwas unternehmen. Doch welche Handlungsoptionen hat er? Zum einen hat Biden die erdölexportierenden Länder gebeten, Produktion und Export von Rohöl hochzufahren, bislang ohne Erfolg. Wir haben den OPEC-Ländern inklusive Saudi-Arabien klargemacht, dass die Ölversorgung auf dem Markt gesichert sein muss, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Eine andere Option ist, Teile der strategischen Ölreserven anzuzapfen. Schließlich sitzen die USA auf rund 620 Millionen Barrel Öl. Präsident Biden hat deswegen bereits Gespräche geführt, unter anderem mit Japan, Südkorea, China und Indien. Eine konzertierte Aktion würde weltweit die Ölpreise drücken und das Wirtschaftswachstum ankurbeln. China und Japan haben bereits Bereitschaft signalisiert. Kritiker monieren jedoch, das Anzapfen der strategischen Ölreserven ist eigentlich nur für Notfälle vorgesehen, nach Naturkatastrophen oder Kriegen, wenn etwa alle Ölimporte in die USA gestoppt würden. Der Vorrat ist nicht unendlich. Laut New York Times würde er den Energiebedarf der USA für rund einen Monat decken. Außerdem sind Experten der Ansicht, dass die Maßnahme den Ölpreis nur mäßig drücken würde und auch nur für eine kurze Zeit. Die Idee ist zudem nicht neu, so Energieexperte Bob McNally auf NPR.
That the White House has been doing and Congress has been doing since the first gasoline price spike just after World War I.
Genau das haben das Weiße Haus und der Kongress schon gemacht, als nach dem Ersten Weltkrieg die Spritpreise nach oben gingen, so McNally. Einen Vorteil zumindest hätte der staatliche Zugriff auf die Ölreserven. Die US-Regierung könnte zeigen, dass sie gewillt ist, etwas gegen die hohen Energiepreise zu tun. Und so hat möglicherweise schon nur die Debatte darüber eine gewisse Symbolwirkung.
Claudia Sarre war das über die Angst vorm teuren Erdöl. Unter Ex-Präsident Trump lief das mit der Erdölindustrie in den USA übrigens ganz anders. Es gab sowas wie einen Boom. Das sieht zurzeit wahrlich anders aus. Nach Öl gebohrt wird in den USA jedenfalls aktuell kaum noch. Grund dürfte auch Joe Biden sein, der dieser Branche ja nicht wirklich das Gefühl gibt, in eine sichere Zukunft zu starten. Zu wichtig scheint ihm die Energiewende zu sein. Oder was steckt eigentlich dahinter? Josef Bramel ist Autor, Journalist und Amerika-Experte. Er ist Generalsekretär der deutschen Gruppe der Trilateralen Kommission. Hallo Herr Bramel.
Guten Tag, Herr Ahl.
Ist das das Dilemma, vor dem jeder steht, der diese Energiewende wirklich will, Vertreter der fossilen Energie vor den Kopf zu stoßen, sie dazu zu bringen, dass kaum noch was gefördert wird? Oder hat Joe Biden da vielleicht irgendwas, ja, nicht ganz so klug angestellt?
Ja, Biden ist gefangen zwischen zwei Extremen. Der Ölpreis darf nicht zu niedrig sein, sonst schmiert die eigene Industrie, vor allem Fracking-Industrie, ab. Die bezeichnenderweise in hart umkämpften Battleground States lokalisiert ist, wie Texas, Pennsylvania, Ohio, die auch für seine mögliche Wiederwahl ausschlaggebend sein dürfte. Also der Preis darf nicht zu niedrig sein, aber auch nicht zu hoch, weil er dann eben auch Inflation treibt und die Wirtschaft abwürgt. Also man muss sich entscheiden, entweder haben ein paar wenige in ausschlaggebenden Battleground States ein besseres Leben oder viele Amerikaner mehr, die dann übers Land verteilt doch an hohen Ölpreisen zu leiden haben.
Eine Lose-Lose-Situation, eine klassische, würde ich sagen, für Biden.
Ja, ein Spagat. Man muss sich irgendwo mittig positionieren. Es war ja auch nicht recht. Sie haben es ja eingangs erwähnt, dass Mitte April am 20., wenn ich mich recht erinnere, 2020 es sogar negative Preise gab. Da hat Corona dafür gesorgt, dass die Nachfrage einbrach und eben die Saudis, und das ist der Schlüssel zu den Preisen, die Saudis haben damals eben auch noch mehr für auf den Markt geworfen und wollten damit ihre Hauptkonkurrenten USA den Chaos machen. Und die Amerikaner haben damals gemacht, was sie eben heute auch machen könnten in anderer Richtung. Die haben denen deutlich gemacht, ihr seid von unserem Schutz abhängig, also hört auf zu pumpen. Und dann ist eben der Preis wieder gestiegen. Also die Amerikaner haben selbst unter Trump dafür gesorgt, dass die Preise wieder gestiegen sind und sie könnten auch ein leichtes tun, den Saudis nochmal in Erinnerung schreiben zu geben, dass es jetzt dann doch wieder gut ist und dass man doch wieder mehr produzieren könnte, damit die Preise wieder runtergehen. Also da geht es nicht um Marktkräfte, sondern um harte Geoökonomie. Die Amerikaner können dank ihrer Militärmacht dann das Verhalten anderer Teilnehmer beeinflussen.
Hm. Dann spielt ja noch etwas hinein, was auch an den USA nicht vorbeigegangen ist, die sogenannte Energiewende. Die ist ja in den USA so eine Sache. Also fossile Brennstoffe werden dort ja immer noch massiv staatlich subventioniert. Dreimal mehr bekommt diese Industrie im Vergleich zur Branche der erneuerbaren Energien. Muss sich das nicht erstmal ganz schnell ändern? Denn offenbar führt das ja weder zum gewünschten Ziel, die Preise klein zu halten, noch hat es den Effekt, die Branche irgendwie anzuspornen.
Ja, es gibt Subventionen, die wegzutun, das wäre ein erster Schritt, und umgekehrt dann eben das Ganze zu besteuern, wäre dann der nächste Schritt, aber das wäre politisches Harakiri derzeit, und Biden hat zwar viel angekündigt, aber er wird hier nicht liefern können. Er stellt sich international als Saubermann dar, der ihm hier ja für eine Energiewende sorgen wird. Es wird also vorerst nicht die Politik sein. Ich habe mehr Vertrauen, was die Märkte angeht. Es ist ja bezeichnend, dass das Finanzkapital jetzt nicht mehr in die alten Förderungen reingeht, sondern in erneuerbare Energien. Als Larry Fink einen Brandbrief geschrieben hat, der Chef von BlackRock, dass eben das Umweltrisiko auch ein Marktrisiko sei, ein Finanzierungsrisiko. Da weiß man eben dann, dass das Kapital woanders hingeht. Und wenn jetzt Europa es geschickt spielte und hier voranginge und hier Wirtschaftsmöglichkeiten eröffnete, Kapital auf sich zöge, dann würde in Amerika auch sehr schnell ein Umdenken stattfinden. Und dann dürfte auch die Politik hinter den Märkten hinterherhinken, selbst die amerikanische.
Das heißt, das ist im Prinzip Ihre Sicht der Dinge als Generalsekretär der deutschen Gruppe der Trilateralen Kommission.
Nein, ich zumindest spreche nicht als Generalsekretär, ja. Ich spreche als Analyst, der ja auch in einer Strategiegruppe war, Harvard-DGAP-Strategiegruppe, wo ich für das Dossier Energie und Umwelt verantwortlich zeichnete. Ich war damals sehr optimistisch, vielleicht ein Zacken zu optimistisch, aber ich glaube, wir werden irgendwann aus Marktgründen da rausfinden müssen.
Ich habe die Trilaterale Kommission auch nur erwähnt, weil die Selbstbeschreibung eigentlich Faust aufs Auge passt zu dem Gespräch, das wir gerade führen. Es ist nämlich eine Plattform für den Dialog politischer und wirtschaftlicher Entscheider Amerikas, Europas und Asiens zur kooperativen Lösung geopolitischer, wirtschaftlicher und sozialer Probleme. Da dachte ich mir, wer, wenn nicht Sie, können uns jetzt wenigstens gedanklich aus diesem Schlamassel helfen? Sie haben es gerade schon gesagt, es geht ja am Ende um Kooperation. Es sieht jetzt nicht so richtig oder nur halb gar nach Kooperation aus, was Biden da anstellt. Er setzt eigentlich irgendwie alle unter Druck. Ist das der richtige Weg am Ende?
Die Idee wäre, dass man wieder mehr zu Kooperationen findet. Wir sind ja im Zeitalter der Geoökonomie, wo es eben nicht um freie Wirtschaft mehr geht, wo Wirtschaft nicht gelassen wird. Laissez-faire war ja früher. Heute wird Wirtschaft instrumentalisiert, eingesetzt als Waffe. Und vor allem bei Energiemärkten. Denken Sie nur an Nord Stream 2, da gibt es ja auch extraterritoriale Sanktionen, da werden auch deutsche Hafenbetreiber wurden unter Druck gesetzt. Da wird eben auch in die Märkte eingegriffen. Da gilt eben nicht mehr die unsichtbare Hand des Marktes, sondern da zählt dann die oft schon leicht sichtbare Faust in der Tasche, die dann das Wirtschaften beflügelt. Das wird in diesen Energiemärkten umso deutlicher. Und wir müssen aufpassen, dass auch China und die USA hier in diesem Bereich nicht zu sehr konkurrieren, die Rivalität wird immer stärker und da müssen wir zusehen, dass diese Rivalität, die auch Deutschland in die Zwickmühle bringt, vor allem auch Europa, dass wir da versuchen, das Ganze dann doch kooperativer über die Bühne zu kriegen.
Sie haben China erwähnt, Sie haben Nord Stream 2 erwähnt und über beides werden wir natürlich in dieser Sendung noch ausgiebig sprechen. Bis hierhin vielen Dank, Herr Bramel, er ist Autor, Journalist und Generalsekretär der deutschen Gruppe der Trilateralen Kommission. Die amerikanische Erdölindustrie, die hat es momentan, das bekamen wir gerade geschildert, schwer, aber das war nicht immer so, im Gegenteil. Kein Wunder, dass das öffentliche Bild eines Industriellen im Ölsektor meistens einhergeht mit halbgierigen, gewissenlosen Egomanen in Cowboystiefeln mit Zigarre im Mund. Klar, denn der amerikanische Erdölindustrie, der ging's mal richtig spitzenmäßig, genau wie J. Arnold Ross, genau so ein Exemplar wie eben beschrieben, ehrgeizig, gerissen, Erdölmagnat. Sein Sohn Bunny soll ihn beerben, tickt aber irgendwie ganz anders als sein Vater. Aus eben jener Sicht von Sohn auf Vater hat Upton Sinclair seinen Roman Öl verfasst. Einen ersten Ausschnitt davon hören wir jetzt.
Geld. Männer mit Geld hatten es angeordnet. Dann waren Vermesser und Ingenieure gekommen, Tausende von Erdarbeitern, Schwärme von Mexikanern und bronzehäutigen Indianern, gerüstet mit Pickel und Schaufel, riesige Löffelbagger mit baumelnden, stählernden Hummerscheren. Kräne mit weit ausschwingenden Armen, Flachbagger und Planiermaschinen, Stahlbohrer, Sprengmeister mit Dynamit, Brechwerke und Betonmischer, die Tausende von Zementsäcken fraßen und Wasser aus einem mehlbestäubten Schlauch soffen und deren runde Stahlbäuche sich den ganzen Tag über knirschend drehten. Sie alle hatten ein, zwei Jahre lang geschuftet und Meter um Meter das magische Band entrollt. Zum ersten Mal seit Anbeginn der Welt gab es Menschen, die zu so etwas imstande waren. Und Dad war einer von ihnen. Er konnte solche Sachen machen und war auch jetzt unterwegs zu einer solchen Unternehmung. Heute Abend um 7 wartete im Foyer des Hotel Imperial in Beach City ein Mann auf ihn, der Ölsucher Ben Scott, den Dad seinen Spürhund nannte. Der würde ihm ein sauber ausgearbeitetes Projekt mit unterschriftsreifen Papieren vorlegen. Folglich hatte Dad ein Recht auf freie Fahrt. Die scharfe militärische Stimme der nasalen Hupe bedeutete nichts als Dad kommt aus dem Weg,
Öl und Gas, wer hat noch was? Diese Frage stellen wir hier heute im Tag und diese Frage stellt sich China ständig. Das Land ist massiv von Erdölimporten abhängig. Kein Wunder also, dass sich US-Präsident Biden unter anderem an China gewandt hat, um Druck auf die Erdölexporteure auszuüben. Steffen Wurzel beschreibt uns die Situation aus chinesischer Sicht.
2020 war ein außergewöhnliches Jahr, nicht nur, aber auch auf den internationalen Ölmärkten. Als sich im Frühjahr 2020 das Coronavirus von China aus über alle Grenzen hinweg ausbreitete, sorgte das für Unsicherheit an den Finanz- und Rohstoffmärkten. Aktienkurse sanken, ebenso die Preise für Erdöl. Chinas Staats- und Parteiführung machte sich das zunutze. Sie ließ Erdöl in großen Mengen zu günstigen Preisen kaufen. Längst nicht alles davon wurde verbraucht. Riesige Mengen Rohöl flossen damals im Frühjahr vergangenen Jahres in die staatlichen chinesischen Erdöllagertanks. Nach einer Analyse der kanadischen Investmentbank RBC Capital Markets kaufte und bunkerte die Volksrepublik im Frühjahr 2020 so viel Erdöl, dass damit rund 2 Jahre des gesamten Ölverbrauchs des Landes hätte abgedeckt werden können. Als Erdöl vor einem Jahr im Laufe des Herbstes wieder teurer wurde, hat Chinas Führung nach Angaben von Analysten des US-Finanzdienstleisters Bloomberg auch wieder Öl verkauft und somit gute Gewinne gemacht. Seitdem soll Chinas Rohölvorrat wieder drastisch gesunken sein. Genaues ist allerdings unklar, denn während andere Staaten monatlich Zahlen zu ihren Ölbeständen veröffentlichen, behandelt Chinas Führung das Thema als Staatsgeheimnis. Seit 2019 haben chinesische Behörden nichts mehr zu den staatlichen Ölbeständen mitgeteilt. Deswegen ist es bemerkenswert, dass nun Chinas Staats- und Parteiführung überhaupt bereit war, über das Anzapfen der staatlichen Erdölreserven zu sprechen. Mit dem Schritt sollen die Preise gedrückt und so die Inflation gesenkt werden. Eine Sprecherin der zuständigen chinesischen Behörde sagte Mitte vergangener Woche der Nachrichtenagentur Reuters, dass man daran arbeite, Rohölreserven freizugeben. Reuters berichtete auch, dass sich China abspreche, unter anderem mit den Regierungen in Indien, Japan, Südkorea und den USA.
Und wir wollen an dieser Stelle das Staatsgeheimnis von China ein wenig lüften, gemeinsam mit Cornelia Meyer. Sie ist Ökonomin, Publizistin und Energieexpertin. Hallo Frau Meyer.
Hallo, wie geht es Ihnen?
Mir geht es hervorragend, wenn es Ihnen auch gut geht.
Mir geht es immer gut, wenn ich mit Ihnen sprechen darf.
Na wundervoll, jetzt starten wir mal so richtig in dieses Thema, das ja jetzt nicht bei allen gute Laune verbreitet. Die Situation in den USA haben wir gerade beschrieben bekommen, die ist vielschichtig. Es scheint nicht völlig klar, wie Ursache und Wirkung von Erdölindustrie, Klimawende, die Rolle der OPEC da so zusammenspielen. Klar scheint jedenfalls, Biden will ein Zeichen setzen. Ist es den Chinesen genauso ernst wie Biden? Zapfen die jetzt wirklich ihre anscheinend eh schon geringen Reserven an?
Also die Reserven, erstens sind sie mal nicht so gering, wie Sie ja so schön gesagt haben. Die haben im Anfang 2020 etwa 2 Jahresproduktionen eingekauft. Also wenn sie auch ein bisschen was verkauft haben, dann gibt es immer noch sehr viele Reserven. Und ja, es ist wirklich schwierig in China. Geht ja nicht nur ums Erdöl, es geht auch ums Gas. Und wenn wir uns das anschauen, Erdöl ist seit Anfang Jahres etwa um 50-60% gestiegen, der Preis. Also gibt es da schon einen Grund, da ein bisschen Öl rauszulassen. Aber Gas ist noch viel schlimmer. Das ist 4-mal gestiegen seit Anfang Jahres.
Die Chinesen haben ja aber doch irgendwie ganz gute Beziehungen, unter anderem nach Teheran. Rund 40% des Erdöls stammt aus Staaten um den Persischen Golf. Die Beziehungen scheinen irgendwie klasse zu sein. China investiert da fleißig. So ganz dramatisch scheint, zumindest so ganz von außen betrachtet, die Lage für China noch nicht zu sein, oder?
Nein, die Lage ist nicht dramatisch in dem Sinne, dass das Erdöl knapp wird. Sie haben genügend Reserven, sie sind die besten Konsumenten von vielen der Golfstaaten. Insofern ist es nicht so dramatisch, aber die hohen Preise machen ihnen eben schon zu schaffen. Und das ist, wie man so schön sagt, ein easy win. Wenn man dem Herr Biden da ein bisschen was geben kann, indem man ein paar Millionen Barrel von den strategischen Reserven loslässt und in den Markt lässt und der Preis dann ein bisschen sinkt und der Herr Biden zufrieden ist, dann entspannt sich die Situation ja ein bisschen. Und das haben wir ja gesehen. Wir haben den Schulterschluss gesehen zwischen China und Amerika in Glasgow, was Klimawandel angeht. Und wir haben eben Montag vor einer Woche das virtuelle Gespräch gesehen zwischen Herrn Biden und Herrn Xi Jinping, dem Präsidenten von China, wo man doch eher auf eine konziliantere Tour gefahren ist. Und da ist das, wie so schön gesagt, ein easy win.
Sie haben selbst lange in der Ölindustrie gearbeitet. Hat es abgesehen von diesem diplomatischen easy win auch wirklich aus Ihrer Sicht einen Effekt, das, was Biden beabsichtigt, den Preis wirklich zu drücken?
Ich glaube, es hat sicherlich einen Effekt, aber ich glaube, es braucht es nicht mal so stark mehr. Schauen Sie mal, was in Europa jetzt geschieht mit den verschiedenen Lockdowns. Das ist eine Frage der Zeit, bis wir wieder weniger reisen werden. Und dann braucht es vor allem auch für die Flugindustrie. Öl ist ja der Rohstoff, der den Transport vor allem betreibt. Also da gibt es das vor allem, dann wird es da wieder weniger geben. Und wenn sich sämtliche Modelle anschauen, nicht nur die Modelle der OPEC, aber auch die Modelle, sagen wir, von ING, Barings, dann sagen die, nächstes Jahr, als erstes Quartal, haben wir mehr Angebot als Nachfrage. Und das ist normalerweise so. Ende Dezember, Anfang Januar haben wir meistens mehr Angebot als Nachfrage im Rohölmarkt.
Also wird sich da vielleicht auch wieder was tun. Dann schauen wir mal auf China und seinen Umgang mit Energie im Allgemeinen. Wir haben es gerade im Beitrag von Herrn Wurzel gehört, die chinesische Energiepolitik ist so etwas wie ein Staatsgeheimnis. Wieso denn eigentlich?
Ich will nicht sagen, es ist ein Staatsgeheimnis, aber für China ist es so, dass die Wirtschaft hängt sehr stark natürlich von der Energie ab und sie sehen, dass sie bewegen sich auf sehr dünnem Eis, weil auf der einen Seite haben sie versprochen, seit etwa 4-5 Jahresplänen haben sie versprochen, dass man sehr viel für Klimaschutz tun werde und die Umwelt schützen werde. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich auch schauen, dass die Wirtschaft weiter wächst, also brauchen sie Energie und wenn sie sich vor allem die Elektrizität anschauen, da ist ja 70% wird von Kohlekraftwerken produziert. Also ist das ein sehr schwieriger Balanceakt. Also ich würde nicht sagen, es ist ein Staatsgeheimnis, aber der Balanceakt ist nicht einfach zwischen dem, was man der Bevölkerung verspricht im Sinne von wir werden weniger Umweltverschmutzung betreiben, die Luftqualität wird besser werden und auf der anderen Seite ihr werdet genügend Energie haben und die Wirtschaft wird weiter wachsen.
Das scheint eine Gemengelage zu sein, in der sich viele Staaten aufhalten. Ist es für China ein besonderer Kampf? Wie plant China im Angesicht des Klimawandels?
Ja, es ist ein besonderer Kampf und Sie haben ja auch gesehen, dass wir in Glasgow China und Indien, die zwei bevölkerungsreichsten Länder der Welt, haben gesagt, wir können mit den Dingen, die uns da quasi vom Westen vorgeschrieben werden, nicht leben und deshalb musste das in der Stunde Null vor man das Abkommen unterzeichnet hat, wieder neu verhandelt werden. Also ja, das ist für China und das ist auch für Indien besonders schwierig, weil die haben immer noch recht viele große Bevölkerungsmassen, die unter der Armutsgrenze leben. Die wollen sie über die Armutsgrenze hochheben und das ist nicht ganz so einfach, wenn man total, da kommt man einfach um fossile Energien nicht rum.
Wenn wir jetzt das Ganze nochmal global betrachten, könnte man sagen, okay, wir kommen um fossile Energien Stand jetzt gerade noch nicht rum, aber dieser Kraftakt, diese schwindende Ressource Öl nicht nur weiter am Leben zu halten, sie auch noch weiter günstig zu halten, das scheint ja irgendwie am Ende doch ein aussichtsloses Unterfangen zu sein. Ist das vielleicht einfach das berühmte Ende mit Schrecken, aber der Beginn dessen, auf das eigentlich dann alle warten, die Klimawende, denn so muss es ja eigentlich irgendwann kommen mit diesem Öl und dem Gas.
Das glaube ich eben nicht. Also ich würde sagen, bei der Kohle haben Sie absolut recht, weil das ist sehr stark verschmutzend. Aber ich sehe nicht, wie Sie der Welt weiter genügend Energie geben können ohne fossile Brennstoffe, ohne Gas und ohne Öl. Und vor allem Gas ist ja eigentlich der klimafreundlichste aller fossilen Energien, die wir haben. Ich sehe nicht, Sie müssen sich überlegen, dass bis 2050 werden wir etwa 2 Milliarden mehr Menschen haben auf dieser Erde. Wir haben gegenwärtig immer noch 850 Millionen Menschen, die in Energiearmut leben. Also irgendetwas muss da geschehen und sicherlich, es ist sicherlich gut und wir wollen alle das Klima retten, wir wollen alle mehr erneuerbare Energien, aber wir brauchen die konstanten Energien der fossilen Brennstoffe eben doch noch. Vor allem auch, weil, wenn Sie sich das anschauen, dass Solarenergie und Windkraft, die sind zwar sehr gut, aber sie sind nur unterbrüchlich, können nur in Unterbrüchen produziert werden, also bräuchte es da sehr, sehr viel mehr an Lagerungsmöglichkeiten der Energie, die erzeugt wird in den Unterbrüchen, in denen der Wind weht und die Sonne scheint.
Aber noch ganz kurz zum Schluss, weil Sie gerade gesagt haben, konstante Energien, das große Problem scheint mir doch zu sein bei den fossilen Energien, dass sie eben nur insofern konstant sind, dass sie konstant sind, solange sie da sind und irgendwann sind sie halt nicht mehr da.
Ja, aber wir haben immer noch genügend. Wir haben immer noch genügend fossile Brennstoffe. Also wir haben noch genügend Kohle für etwa 200 irgendetwas Jahre. Und wir hatten immer noch, wir hatten immer Öl, ist über die letzten 150 Jahre hatten wir immer noch Öl für etwa 50 Jahre. Also wir haben genügend Öl, wir haben genügend Gas. Es ist da. Es ist einfach eine Frage, wie wird man mit dem Öl, Gas und vor allem auch mit der Kohle zurückfahren, ohne dass man neue Armut generiert, vor allem einen neuen Nord-Süd-Konflikt herstellt, wo die ärmeren Länder dann einfach, weil nicht mehr genügend Öl produziert und Gas produziert wird, nicht genügend Energie haben und die nördlichen, reicheren OECD-Länder noch genügend Energie haben.
Das fragt sich Cornelia Mayer. Sie ist Ökonomin, Publizistin und Energieexpertin. Vielen Dank. Und wir hören in den zweiten Ausschnitt von Upton Sinclairs Roman Öl. Hier beschreibt Barney, mit welchen Mitteln sein Vater sein Ölimperium verteidigt. Denn, das lernt er im Laufe der Geschichte, dieser Weg wird geebnet von Schlitzohrhaftigkeit, Habgier und Betrug.
Dad lachte. Er hatte sich einen sagenhaften Plan ausgedacht. Du weißt ja, drüben in Prospect Hill hatten es die Leute mit dem Bohren wahnsinnig eilig. Der Eigentümer der Nachbarparzelle konnte ja zuerst bohren und einem das ganze Öl abzapfen. Ben und noch so ein Kerl bekamen heraus, dass ein paar Parzelleneigentümer drauf und dran waren, einen vorteilhaften Pachtvertrag abzuschließen. Ben ließ sich von seinem Kumpel für eine dieser Parzelle eine Grundstücksübertragungsurkunde geben und diese ins öffentliche Register eintragen. Und wie die Rechtstitelversicherung daherkommt, um über die Eigentumsrechte Bericht zu erstatten, ist dieses Recht mit Mängeln behaftet. Der Eigentümer kommt in panischen Schrecken zu Bens Cut gelaufen, was zum Teufel da los wäre. Und Ben macht ein bestürztes Gesicht und sagt, er hätte die Parzelle in gutem Glauben von jemandem gekauft. Wer denn dieser jemand wäre? Tja, dieser jemand war verschwunden und nicht mehr aufzufinden. Aber nun blockierte Ben den Pachtvertrag und es konnte nicht losgehen mit dem Bohren. Der Eigentümer der Parzelle tobte und fluchte. Alle Parzelleneigentümer in diesem Pachtvertrag waren aneinander gebunden. Niemand konnte etwas anfangen mit seinem Grund, solange diese eine Parzelle nicht frei war. Vor Gericht den Rechtsanspruch zu klären, hätte bestimmt 6 Monate gedauert. Bis dahin wäre die Chance auf eine Verpachtung dahin gewesen. Also musste der Eigentümer in die Tasche greifen und Ben die 5.000 geben, die dieser angeblich bezahlt hatte.
Wenn es ums Thema Öl geht, in der Welt wie auch heute bei uns in dieser Sendung, dann geht es schnell um Fragen nach Abhängigkeiten. Unbegrenzt, das wissen wir schon länger, gibt es das Öl nicht. Ja, wann genug, das hat Frau Mayer auch gerade trefflich kenntlich gemacht, das ist so eine Frage, aber irgendwann ist es halt vorbei. Ein paar Akteure sitzen drauf auf dem Öl, die anderen müssen zusehen, dass sie drankommen. Da treffen dann Dringlichkeiten wie günstiger Sprit und eine warme Bude auf demokratische Überzeugungen, unterschiedliche Weltanschauungen, Gesinnungen, Werte und so etwas wie die eigentlich geplante Klimawende. Welche Punkte der Aufzählung sich hinten anstellen müssen und welche dann doch irgendwie wichtiger sind, das wird hierzulande selten so häufig diskutiert. Wie am folgenden Beispiel, die Gaspipeline Nord Stream 2. Sie soll russisches Erdgas aus arktischen Feldern über St. Petersburg durch die Ostsee nach Deutschland transportieren. Seit September ist sie fertiggestellt. Wann sie jetzt wirklich loslegen kann, das ist unklar. Lothar Lenz bringt uns auf den neuesten Stand der Dinge.
Eine 1200 Kilometer lange Gaspipeline durch die Ostsee zu verlegen, kann man als Meisterleistung der Ingenieurskunst bezeichnen. Stück für Stück müssen die meterhohen Rohre aus fingerdickem Stahl miteinander verschweißt werden, ehe der Ausleger eines Spezialschiffes die Endlosröhre langsam auf den Meeresboden ablässt. Da in der Pipeline später ein hoher Druck herrscht, kann jede noch so kleine Undichtigkeit den Betrieb gefährden. Seit einigen Wochen ist die neue Nord Stream 2 Pipeline fertiggestellt, aber noch sind die Rohre leer, denn die Betriebsgenehmigung für die Gasleitung zu erteilen, kann man sich als ebenso komplizierten Prozess vorstellen wie den Bau selbst. Die technische Abnahme der Stahlröhre und der Betriebsstationen an beiden Enden ist nur ein kleiner Teil des Genehmigungsprozesses. Die Behörden wollen auch eine Reihe weiterer Bedingungen erfüllt sehen. Aktuell ist es die Rechtsform der Betreiberfirma, die die Bundesnetzagentur veranlasst hat, das Zertifizierungsverfahren, also eine Vorstufe der Betriebsgenehmigung, vorläufig auszusetzen. Wohlgemerkt, es geht nur um die letzten paar Kilometer der Pipeline, die auf deutschem Hoheitsgebiet verlaufen. Der Löwenanteil von Nord Stream 2 verläuft durch internationale Gewässer. Aber auf das letzte Stück kommt es an. Nach deutschem Recht muss der Betreiber einer Versorgungsleitung seinen Sitz in der Bundesrepublik haben, damit die Behörden ihn überhaupt kontrollieren können und ihm gegebenenfalls Auflagen machen dürfen. Das Unternehmen mit dem Namen Nord Stream 2, das die Pipeline finanziert und gebaut hat und künftig auch betreiben will, hat seinen Sitz aber im Schweizer Kanton Zug. Hinter Nord Stream 2 stehen jeweils zur Hälfte der russische Gazprom-Konzern, der faktisch vom Kreml kontrolliert wird, und ein Konsortium europäischer Energieversorger, darunter die OMV, Wintershall und Shell. Sie alle werden wohl nun ein Tochterunternehmen in Deutschland gründen, das dann formell den deutschen Teil der neuen Ostsee-Pipeline betreiben wird. Von der Übergabestation in Lubmin bei Greifswald aus soll das russische Gas dann auf den deutschen und den westeuropäischen Energiemarkt fließen. Sobald die Auflagen der Bundesnetzagentur erfüllt sind, übergibt die das weitere Prüfverfahren an die Europäische Kommission. Die aber hat schon in der Vergangenheit moniert, dass Pipeline-Betreiber und Gaslieferant nicht dasselbe Unternehmen sein dürften. Versorgungsnetze sollen unabhängig sein vom eigentlichen Energiemarkt. Beobachter bezweifeln aber, dass sich eine tatsächliche Inbetriebnahme von Nord Stream 2 auf Dauer rechtlich verhindern lässt. Möglicherweise gäbe es sonst auch Regressforderungen des Betreiberkonsortiums, denn das hat in den Bau der Pipeline rund 10 Milliarden Euro investiert. Politisch bleibt die neue Pipeline in Deutschland weiter umstritten. Die Grünen im Bundestag lehnen Nord Stream 2 grundsätzlich ab, weil das zusätzliche Gas die Energiewende verzögere und weil Russlands Einfluss auf die Länder Westeuropas mit höheren Gaslieferungen steige. Die SPD dagegen ist für die zusätzliche Gasröhre, weil sie dem Kontinent mehr Energiesicherheit bringe. Im Sondierungspapier für eine mögliche Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP wird die Pipeline Nord Stream 2 nicht in Frage gestellt. Anders gesagt, die Grünen bleiben bei ihrem Widerstand gegen das Projekt, würden Nord Stream 2 aber kaum zur Koalitionsfrage machen.
Lothar Lenz war das über den neuesten Stand in Sachen Nord Stream 2. Jürgen Döschner ist Journalist und Energieexperte unter anderem für den WDR. Hallo Herr Döschner.
Hallo, grüße Sie.
Was ist denn Ihr Eindruck? Wann geht's denn nun los mit Nord Stream 2?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also eigentlich ist ja technisch alles soweit vorbereitet. Ja. Aber ich denke, die Bedenken, die es da von Seiten der Bundesnetzagentur gibt, die sind ja erheblich. Da geht es ja nicht nur um den Sitz von Nord Stream 2 Betreiberfirma in Deutschland, sondern es geht ja um das sogenannte Unbundling, also diese Trennung von Netz und Vertrieb. Und das ist natürlich eine grundsätzliche Frage, wo man eigentlich schon früher hätte mit rechnen müssen bei Gazprom. Ob man das Problem so schnell gelöst bekommt, da habe ich meine Zweifel.
Und parallel dazu gibt es auch immer noch eine politische Diskussion über diese ganze Pipeline. Diese Diskussion aber führt ja irgendwie eine Diskrepanz vor. Wir reden ständig über den Klimawandel, darüber, dass wir endlich weg müssen von fossilen Energien hin zu Erneuerbaren. Aber parallel dazu einen Milliardendeal mit Russland abschließen, die uns das fossile Erdgas durch die Ostsee jagen. Ist das wirklich eine Diskrepanz oder nur eine scheinbare? Brauchen wir dieses Erdgas wirklich noch?
Naja, wir brauchen sie dann nicht, wenn wir das, was auf anderer Ebene beschlossen worden ist, sowohl auf internationaler Ebene als auch auf deutscher Ebene oder EU-Ebene, wenn wir das ernst nehmen, dass wir nämlich die Wirtschaft in Deutschland, die Gesellschaft insgesamt dekarbonisieren wollen. Und das heißt ja nicht nur raus aus Kohle, worüber jetzt viel diskutiert wurde, sondern auch aus dem Öl und auch aus dem Gas. Und immer wieder wird Gas als Übergangsenergie bezeichnet, aber wenn man sich vorstellt, so ein Kraftwerk oder so eine Pipeline, die werden ja für eine Dauer von 30, 40, 50 Jahren gebaut. Also wenn wir jetzt den Hebel umlegen wollen, dann müssen wir unseren Gasverbrauch reduzieren. Und dann kann man auch auf das Gas, das durch diese neue Pipeline geschickt werden soll, durchaus verzichten. Aber dafür muss man eben andere Energiearten zur Verfügung stellen. Dafür muss man beispielsweise den Ausbau der Erneuerbaren boostern, um ein Modewort zu nehmen.
Ich verstehe Sie richtig. Wir könnten, wenn wir nur wollten, jetzt schon auf diese Gaspipeline Nord Stream 2 verzichten, auf das zusätzliche Gas und mit weniger Gas auskommen, wenn wir nur jetzt mal richtig losboostern. Oder wäre das eine rein theoretische Überlegung und praktisch gar nicht umsetzbar?
Naja, faktisch kommen wir ja jetzt auch ohne diese Pipeline aus. Sie wird ja noch nicht betrieben und wir sehen, wir haben keine Versorgungsprobleme. Das, was wir jetzt am Gasmarkt in Deutschland und in Europa sehen, das sind ja Folgen einer Kürzung der Lieferungen aus Russland bei den bestehenden Leitungen. Und wir haben enorm große Gasspeicher in Deutschland, die größten überhaupt in Europa, die dann auch noch eine Pufferfunktion haben, wenn es mal wirklich irgendwo hapern sollte. Und das hat man ja in der Vergangenheit beim Streit zwischen der Ukraine und Russland auch gehabt. Also wenn wir den jetzigen Verbrauch zugrunde legen, dann reichen auch die jetzigen Infrastrukturkapazitäten durchaus aus.
Das ist ja fast irgendwie beruhigend. Ausgangspunkt dieser Sendung war ja mal der Erdölpreis. Auch wir bemerken ihn spätestens an der Zapfsäule. Aber wir Deutschen scheinen dahingehend so ein bisschen härter gesotten zu sein als die Amerikaner zum Beispiel. Kann es uns auch irgendwie ein bisschen egaler sein, was da gerade passiert? Oder sollten wir es auch irgendwie mit der Angst zu tun bekommen?
Naja, Angst ist jetzt nicht unbedingt der richtige Ratgeber, aber wir sollten Konsequenzen aus dem ziehen, was wir gerade beobachten. Wir haben über Jahre, ja sogar Jahrzehnte, ja immer dasselbe Lied von der Industrie gehört, von der Kohle, von der Öl- und auch von der Gasindustrie, dass eben genau diese Energieart der Garant dafür sei, dass wir eine sichere und preiswerte Energieversorgung hätten. Und das war dann immer das Angstgespenst, das man aufgebaut hat gegenüber der Energiewende und auch dem zu raschen Klimaschutz, wenn man gesagt hat, ja, Energie muss bezahlbar bleiben und muss sicher sein. Und jetzt erleben wir Preissprünge, gerade beim Erdgas, die enorm sind. Und das sind Preissprünge, die nicht ausgelöst worden sind durch den Ausbau der Erneuerbaren, sondern genau durch das Gegenteil. Wir sind diesem Markt ausgesetzt. Wir sind auch diesen Stimmungen oder Launen der Lieferanten ausgeliefert. Das war früher mal die OPEC. Heute spielt Putin da eine große Rolle. Wenn wir uns davon weniger abhängig machen wollen, dann müssen wir weg von Öl und Gas. Und dann, denn in Deutschland, klar, wir sind ein bisschen an höhere Preise gewöhnt als beispielsweise die Menschen in den USA oder vielleicht in Lateinamerika, wo das ja noch billiger ist. Aber auch wir stoßen ja mittlerweile an die Grenzen der Möglichkeiten, wenn man insbesondere die die Heizkosten sich ansieht. Also aufs Autofahren kann man ja vielleicht noch verzichten. Viele Menschen, die wenig Geld haben, die haben ja auch gar kein Auto, aber geheizt werden muss. Und da sind ja die Sprünge gerade beim Erdgas enorm. Und das wird auch einen politischen Druck noch aufbauen in den nächsten Monaten, da bin ich mir sicher.
Das heißt, dieser politische Druck, würden Sie sagen, führt dazu, dass die Klimawende vielleicht auch durch das, was wir gerade in Sachen Erdöl erleben, um es mit Ihren Worten zu sagen, geboostert wird?
Ja, ich hoffe, dass die Einsicht dadurch steigt, dass wir beim Ausbau der Erneuerbaren, auch gerade im Wärmesektor, auch übrigens bei der Energieeffizienz, beim Dämmen, da wurde über Jahre geschlafen, weil man sich zwischen Bund und Ländern darüber gestritten hat, wer denn da die Kosten für die Förderung übernehmen soll. Das muss jetzt schneller gehen, das muss wesentlich schneller gehen, damit wir beides hinbekommen. Also auf der einen Seite eine weniger starke Abhängigkeit von diesen externen Lieferanten und auf der anderen Seite eben auch die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft und damit das Erreichen der Klimaziele.
Sie sind also irgendwie doch ein bisschen optimistisch, dass wir mittelfristig mit grünem Strom und sowas wie vielleicht Wasserstoff unseren Bedarf decken?
Wir müssen das tun, denn wir haben ja nicht nur das Problem, dass die Preise steigen. Wir werden auch in Zukunft sehen, dass das Angebot bei Öl und Gas immer knapper werden wird. Denn die Investoren weltweit, die zögern oder die halten sich immer stärker zurück bei Investitionen in neue Öl- oder Gasfelder, weil man ja weiß, dass die Welt aus diesen Energieträgern aussteigen will. Und wenn man nicht mehr Geld in diese neuen Felder investiert, dann werden die alten, die jetzt bestehenden Förderfelder irgendwann erschöpft sein und das Angebot wird weiter sinken, die Preise werden weiter steigen. Da haben wir gar keine andere Alternative, als auf Energien auszuweichen, die eben nicht aus der Erde kommen, sondern die eben vom Himmel kommen, von der Sonne, vom Wind gefördert und gespeichert durch innovative Speichertechnologien. Die Technologien, die sind ja alle da, wir müssen sie nur nutzen.
Das sagt Jürgen Döschner, er ist Energieexperte unter anderem für den Westdeutschen Rundfunk. Vielen Dank, Herr Döschner. Über den Wasserstoff gilt es gleich noch weiter zu sprechen. Vorher hören wir aber den letzten Ausschnitt aus dem Roman Öl von Upton Sinclair, der die Karriere des Ölmagnaten J. Arnold Ross nachzeichnet. Wir erinnern uns, mehr oder minder im Schlamm begann die Geschichte. Hier endet sie nun, wie in der Realität, auf dem politischen Parkett.
Im Dezember trat der neue Kongress zusammen und da wurde ein erschreckender Umstand offenbar. Im Senat waren die Aufständischen das Zünglein an der Waage und ihr erster Streich bestand darin, dass sie sich mit den Demokraten zusammentaten und eine Untersuchung der Ölpachtverträge anordneten. Diese Nachricht traf Dad und Vern wie ein Donnerschlag. Ihre Spürhunde in Washington hatten ein solches Unheil nicht vorhergesehen und Vern musste in seinem Privatwagen springen und nach Washington rasen, um zu sehen, was eine Geldspritze in letzter Minute bewirken konnte. Das Thema war zu brisant, es ließ sich nicht länger unter den Teppich kehren. Das klang nicht mehr nach Politik, sondern nach einem reißerischen Filmstoff mit Mord und Totschlag. Minister Crispy hatte nicht den Verstand besessen, seine Öldollars in Kriegsanleihen anzulegen und sie in einem Safe zu verstecken. Er hatte sich wie ein Narr aufgeführt, eine große Hypothek auf seiner Ranch in Texas abbezahlt und einen Haufen Zeug gekauft, das jeder sehen konnte. Er hatte sogar dem Aufseher von seiner Ranch erzählt, dass er von Vernon Roscoe $860,000 bekommen habe. Und der Aufseher hatte es einem Farmhelfer weitererzählt. Jetzt holten die Senatoren den völlig verunsicherten Vorarbeiter in den Zeugenstand. Und er musste erklären, das sei alles ein Missverständnis. Er habe nicht $68,000 gesagt, sondern 8 oder 6 Rinder. Daran sieht man mal wieder, wie leicht so ein Irrtum in die Welt kommt.
Um die fossilen Energien geht's uns heute hier im Tag, die wir irgendwie nicht mehr leiden können, aber ohne sie halt auch nicht können, noch nicht können. In allerlei Schwierigkeiten haben sie uns schon gebracht, ganze Kriege angezettelt. Da sind gute Nachrichten wie diese hier mehr als willkommen. Das neue Öl heißt Wasserstoff, haben die Kollegen der Tagesschau am 19. August dieses Jahres getitelt. Denn in Saudi-Arabien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Oman entstehen große Produktionsstätten oder sollen noch entstehen. Und das Allertollste, der Wasserstoff soll emissionsfrei erzeugt werden. Darüber wollen wir mehr erfahren von Jürgen Striak.
Wenn der Technologiechef des saudi-arabischen Erdölförderunternehmens Aramco recht hat, dann beginnt der globale Energiesektor gerade eine neue Ära. Zuerst habe es Kohle als Energieträger gegeben, dann Öl sowie Gas, erklärt Ahmed El-Khuwaiter. Aber wenn sich Wasserstoff durchsetze, woran er fest glaube, dann habe man eine Öl-, Gas- und Wasserstoffindustrie. It will become an oil, gas and hydrogen industry. Aramco ist fest dazu entschlossen, diese Entwicklung mitzugestalten. Dem saudischen Energieministerium zufolge will das Königreich bis spätestens 2050 der weltweit größte Exporteur von Wasserstoff werden. Das Gas wird mittels Elektrolyse aus Wasser erzeugt. Seine Herstellung ist noch teuer. Und wenn der Strom dafür erzeugt wird, indem fossile Rohstoffe verbrannt werden, dann ist das Ganze am Ende alles andere als emissionsfrei. Der Aramco-Manager ist trotzdem optimistisch. I think today the world has changed. Die Welt habe sich gewandelt, betont Ahmed El-Khuwaiter. Die Wasserstofftechnologie entwickle sich. Immer mehr Pilotprojekte entstünden, sodass Wasserstoff sowohl im Transportwesen als auch in der Industrie als neuer Energieträger konkurrenzfähig werde. Nur wenn Wasserstoff mit Strom aus erneuerbaren Quellen produziert wird, dann ist er wirklich grün und eine Alternative zu Kohle, Öl und Gas. Diesen Ansatz verfolgt Saudi-Arabien. Platz für Windparks und Solarkraftwerke gibt es in dem Wüstenstaat genug und Sonne und Wind sowieso. Für 4,3 Milliarden Euro baut das Königreich in Kooperation unter anderem mit der ThyssenKrupp-Tochter Uhde die nach Fertigstellung größte Wasserstofffabrik der Welt. Bereits innerhalb der nächsten 10 Jahre könnte Wasserstoff in Ländern mit idealen Bedingungen, wie zum Beispiel in Saudi-Arabien, zu einem Preis produziert werden, der mit dem von fossilen Treibstoffen konkurrieren kann. Einer der Partner bei diesen Plänen ist Deutschland. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Berlin hat mit Saudi-Arabien eine Absichtserklärung über die Wasserstoffkooperation unterzeichnet. Die Öl- und Gasquellen werden irgendwann versiegen, aber die Produktion von Wasserstoff könnte die Volkswirtschaften der Golfstaaten retten, glaubt Manal El-Sheherbi vom Oxford-Institut für Energiestudien. Das Geschäft mit Wasserstoff könne den Wandel erleichtern. Die Golfstaaten hätten die Gelegenheit, die schwindenden Einnahmen aus dem Handel mit Öl und Gas zu ersetzen. Wasserstoff ist offenbar das neue Öl und der Wettlauf zwischen den Golfstaaten hat längst begonnen. Auch das Sultanat Oman will eine Spitzenposition einnehmen. Mit deutschen Partnern wurde an der Deutschen Universität im Oman ein Wasserstoffzentrum gegründet. Das Land liege strategisch günstig, erklärte Unirektor Hussein Essami im omanischen Fernsehen. Es gebe Wasser und Sonne und riesige Freiflächen. 2040 könnte der Oman 20 Milliarden US-Dollar mit der Erzeugung von Wasserstoff verdienen. Ebenso ehrgeizig planen die Vereinigten Arabischen Emirate. In wenigen Jahren will das Land das größte Solarkraftwerk der Welt betreiben. Und in Kooperation mit Siemens entsteht derzeit eine Pilotanlage zur Wasserstoffproduktion mit Sonnenstrom. Christian Bruch, der Vorstandsvorsitzende der Siemens Energy AG, im Interview mit dem US-Sender CNBC.
I do believe it must be, it will be, it should be.
Wasserstofferzeugung muss und wird in den Emiraten und in der Region ein Geschäftsmodell der Zukunft sein, um auch zukünftig ein Energieexporteur für die Welt zu bleiben.
Christian Sattler ist Bereichsvorstand Energie und Verkehr beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln und kommissarischer Leiter des Instituts für Future Fuels. Hallo Herr Sattler.
Hallo Herr Alt.
Das klingt ja super, was man da für den Golfstaaten hört. Aus Ölscheichs werden Wasserstoffscheichs. Ich spitze jetzt vielleicht etwas zu, aber die setzen auf grünen Wasserstoff, wir auf Nord Stream 2. Sind Sie traurig, dass Sie nicht beim saudischen Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeiten?
Überhaupt nicht, nein. Wir machen seit 20 Jahren Wasserstoffforschung mit erneuerbarer Energie. Das ist in Deutschland absolut etabliert.
Wir haben anders als die dort wenig Wüste, wir haben ein bisschen weniger Sonne, wir haben vielleicht nicht ganz so viel Wind. Also die haben ja scheinbar die tollsten Gegebenheiten überhaupt für grünen Wasserstoff. Wie steht es denn um unsere Gegebenheiten hierzulande?
Deutschland ist ein sehr dicht besiedelter Staat. Wir werden auch in Zukunft unsere Energie importieren müssen. Wir können nicht alles auf unserer eigenen Fläche erzeugen. Es wird sicherlich möglich sein, Windenergie offshore zu produzieren. Aber wir werden auch weiterhin Energie aus den Bereichen der Welt importieren, wo es mehr erneuerbare Ressourcen gibt.
Das heißt, wenn man sich dem Thema Wasserstoff aber nähert, dann stolpert man schnell über so Thesen wie, also die echten Hindernisse beim Thema Wasserstoff sind gar nicht wirklich technischer Natur. Sie haben auch gerade gesagt, seit 20 Jahren sind wir dran, ist eigentlich alles soweit gut. Aber die Hindernisse, die lägen bei der Politik. Sehen Sie das auch so?
Die Politik ist nicht mein Thema, sondern mein Thema ist die Entwicklung der Technologien. Ich glaube, dass wir Wasserstoff ja schon sehr lange produzieren über unterschiedliche Verfahren und wir derzeit, wie das vorhin auch die Kollegen beispielsweise von Siemens gesagt haben, auch in einem Wandel sind, dass wir anfangen, mehr Wasserstoff erneuerbar zu produzieren und so den Weltmarkt für Wasserstoff ändern. Insofern sind wir da auf einem guten Weg. Das sehe ich auch als sehr positive Entwicklung an, die so weitergehen wird.
Ein guter Weg, der sich aber noch nicht so richtig im Alltag Bahn zu brechen scheint. Also zumindest wirkt es auf mich so. In Wiesbaden gibt es jetzt eine Wasserstofftankstelle für die Busse dort und einen Bus gibt es auch schon, der fährt noch nicht. Wird uns der Wasserstoff Ihrer Meinung nach denn irgendwann auch wirklich alltäglich begegnen oder bleibt es eher in der Industrie, in der Logistik und ein Teil dieses berühmten Energiemixes?
Ich glaube, dass wir ein sehr diversifiziertes System haben werden, wie man Wasserstoff einsetzen kann. Das geht aus von den Technologien, wo wir heute schon riesige Mengen Wasserstoff einsetzen, beispielsweise für die Ammoniakproduktion, um Dünger herzustellen. Das wird bei einer wachsenden Weltbevölkerung auch weiterhin ein ganz entscheidender Einsatz von Wasserstoff sein. Es geht dann über die Dekarbonisierung oder Defossilisierung von weiteren Prozessen, wo heute große Mengen CO2 erzeugt werden, beispielsweise um Stahl herzustellen, kann Wasserstoff eingesetzt werden. Es würde aber auch im Verkehr durchaus eine Rolle spielen. Und Sie haben von Ihrer Tankstelle in Wiesbaden gesprochen. Es gibt knapp 100 in Deutschland. Und wir haben eigentlich zu wenig Fahrzeuge, dass wir diesen Tankstellenbedarf wirklich nutzen können. Und wir hoffen, dass das in Zukunft sich sehr schnell ändern wird und wir gerade für, Sie haben Busse genannt, für schwerere Fahrzeuge wie Busse, wie LKWs, aber wie auch Züge Wasserstoff einsetzen werden und zwar grünen Wasserstoff.
Denn in der Tat, in der Pkw-Industrie scheint das Thema Wasserstoff, Brennstoffzelle nicht mehr so ein ganz großes Thema zu sein. Können Sie erklären, warum das gerade bei großen, schweren Fahrzeugen so interessant ist und bei kleineren offensichtlich nicht so?
Bei großen, schweren Fahrzeugen haben sie klare Gewichtsvorteile und gegenüber Batterien. Das ist bei kleinen anders. Auch da wissen Sie, dass die Batterien sehr schwer sind in den Autos. Aber sie kommen damit trotzdem noch recht gut, auch über relativ weite Strecken. Das ist bei LKWs, bei Bussen ganz anders. Da müssten sie tonnenweise Batterien durch die Gegend fahren und würden so entsprechend die Nutzlast der Fahrzeuge reduzieren. Deswegen macht es da Sinn, Alternativen zu suchen und da ist Wasserstoff beispielsweise eine Möglichkeit. Das heißt nicht, dass der dann nicht auch über Brennstoffzellen in Strom umgewandelt wird und die LKWs dann elektrisch und damit auch entsprechend klimaneutral fahren. Aber es ist halt eine andere Form des Energiespeichers als die schweren Batterien.
Man tut der Wasserstoffenergie also Unrecht, wenn man sagt, naja, wenn Volkswagen aus der Pkw-Brennstoffzellentechnologie aussteigt, dann ist das ja eigentlich gegessen, die Thematik.
Ja, dann fragen Sie mal bei Toyota oder bei Hyundai nach, wie die das sehen. Die sehen das nämlich genau andersrum und dort werden entsprechend Autos produziert und Japan sieht sich selbst als einen der Vorreiter für Wasserstoff und das auch schon sehr lange und hat sehr ambitionierte Zahlen, was auch Pkws angeht für die nächsten Jahre.
Das heißt, wenn wir diese nächsten Jahre überstehen, noch so ein bisschen aushalten, ich verstehe Sie richtig, dann können wir das Lamentieren wie heute über den Erdölpreis eigentlich uns schon bald sparen.
Ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil, dass man über Preise redet, weil dadurch, dass man hohe Preise nicht akzeptiert, muss man sehen, wie sich Märkte entwickeln. Und wir haben das vorhin auch in den Interviews gehört, die Welt ist daran interessiert, ihre Produkte zu marktfähigen Preisen anzubieten. Und man sieht diesen Wandel und das wird auch für den Wasserstoff so angestrebt. Und ich bin fest überzeugt, dass wir das auch für grünen Wasserstoff schaffen können.
Das sind ja spannende Aussichten. Vielen Dank dafür, Herr Sattler. Und mit diesen Aussichten entlasse ich Sie und mich aus dieser Sendung. Eine Sendung, die bei Öl und Gas begann und beim Wasserstoff aufhört. Nur wann das mit dem Öl und Gas so wirklich aufhört, das ist wohl eine Frage der Zeit. Alle Gesprächspartnerinnen und Partner von heute jedenfalls scheinen sich in der Sache einig. Es wird aufhören. Wir hier hören niemals auf. Uns gibt's auch morgen wieder und dazwischen natürlich auch als Podcast auf hr2.de oder bei iTunes sowie in der ARD Audiothek. Ich bin David Alf. Tschüss.